Also nochmal wirklich ein riesiges Dankeschön an das Podium. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich zu äußern, vielleicht einzelne Fachleute am Podium anzusprechen. Wer möchte das gerne tun? Sonst sind die Pressbäume nicht so schüchtern. Ich darf vielleicht eine Episode erzählen, die mir eine Landesrätin aus Salzburg erzählt hat, zu dem, was der Dr. Müller gesagt hat. Die hat sich einmal die Reden, die sie im Salzburger Landtag gehalten hat, kommen lassen, weil das darf man stilistisch dann verbessern, das Stenogramm. Und ist drauf gekommen, dass jedes Mal, wenn sie von Familie gesprochen hat, dort Partnerschaft gestanden ist. Und sie hat gesagt, ich habe sicher Familie gesagt, ich habe nicht Partnerschaft gesagt. Warum steht das da? Ja, das ist eine Regelung. Das wird automatisch ersetzt, weil Familie diskriminierend ist. Im Salzburger Landtag. Ja, hat sie mir selbst. Also es passieren unglaubliche Dinge. Ja. Bitte.
Hallo, mein Name ist Philipp Passiger und ich bin eigentlich hergekommen, nicht um mir anzuhören, was hier gesagt wird, weil mir ziemlich klar war, was gesagt wird, falls es in eine Richtung geht. Und mir war auch wichtig, dass hier eine andere Meinung vorhanden ist. Es haben mich einige Dinge beschäftigt und unter anderem die Familiendefinition von Herrn Manfred Müller. Sie haben gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass uns verschiedene Familienbegriffe untergejubelt werden. Was mich daran stört, ist, dass eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung, die immer stattfindet, die auch jetzt stattfindet, einfach so abgetan wird als, das sind die anderen, die komischen, das wird uns untergejubelt, da wird uns was verkauft, was eigentlich nicht wirklich ist. Sie haben jetzt wahrscheinlich von homosexueller Ehe geredet oder von alleinerziehenden Eltern oder von Familien, also von Eltern, die geschieden sind. Darum ging es Ihnen wahrscheinlich, also das waren die Begriffe. Nur, ich finde, dass es extrem schwierig ist zu sagen, ja, Eltern bestehen aus Vater und Mutter, das sind die einzigen zwei, die ihre Kinder lieben können. Es gibt auch Väter und alleinerziehende Väter, das hat mich auch gestört, dass das nicht angesprochen wurde. Es gibt genug auch alleinerziehende Väter, die eben auch eine sehr gute Arbeit machen. Und nicht nur die alleinerziehenden Mütter machen eine sehr gute Arbeit, sondern auch eben die Väter. Und wenn wir jetzt von dieser Familie, von dieser untergejubelten Familienbegriff sprechen, dann finde ich das schade, dass man Leuten, die nicht in unser momentanes Gesellschaftskonstrukt hineinpassen, als unfähig abgestempelt werden, eine Familie zu führen. Und ich glaube, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken eines der größten Probleme unserer Gesellschaft im Moment ist, weil man einfach sich auf nichts anderes einlassen lassen kann, als das, was vor ewigen Zeiten schon war.
Danke. Ich habe zunächst noch überhaupt nichts über diese anderen Personen gesagt, was Sie mir jetzt unterstellen. Ich habe nur damit gesagt, man kann Ungleiches nicht gleich behandeln. Und die Familie ist nun mal die Familie und die ist so definiert Vater, Mutter, Kind. Die kann ich nicht identifizieren oder gleichsetzen mit einer anderen Konstellation, die einfach nicht gleich ist. Das ist ein klassischer Grundsatz. Ungleiches gehört auch ungleich behandelt. Gleiches gehört gleich behandelt.
Es ist nicht das Gleiche, wenn eine Frau und ein Mann ihre Kinder lieben, als dass zwei Männer oder zwei Frauen oder eine Frau und ein Mann ihr Kind lieben. Das ist was Unterschiedliches.
Ja, also Sie werden mir doch wohl zugeben, dass nehmen wir jetzt mal das Beispiel, zwei Frauen plus Kind und Mann und Frau plus Kind, dass das nicht ident ist. Ich meine, darüber muss ich doch jetzt nicht diskutieren.
Unter Umständen eben schon, weil diese Definitionen von Vätern und Müttern, was die Aufgabe ist, das habe ich auch bei Frau Sabine Benz gesehen, der Vater, der mit dem Sohn in die Berge geht, der Abenteuer erlebt, aber so ist es nicht mehr. Es gibt genug Frauen und genug Mütter, die auch diese Aufgabe übernehmen können. Und es gibt auch in einer homosexuellen Ehe, gibt es auch verschiedene Rollen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass Männer nur das können und Frauen nur das können, das ist wieder falsch. Und natürlich, diese Kinder, die so aufwachsen, wachsen anders auf, aber sie wachsen deswegen nicht schlechter auf.
Ich Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ich habe jetzt hier vom Idealfall gesprochen. Und ich sehe einfach tagtäglich, was eben passiert, wenn das nicht der Fall ist. Ich habe aber auch betont, ich habe nur die Mütter erwähnt, ja, dass ich hohe Achtung habe, und ich habe sogar auch die Großeltern erwähnt, vor alleinerziehenden Eltern, weil oft eine irrsinnig große Verletzung da ist. Ja. Was ich meine mit den in die Berge gehen und so, ich glaube schon, dass ein Vater, ein Mann, einfach vom Wesen her eine ganz andere Rolle hat als eine Mutter. Ja. Und ich habe auch davon gesprochen, und das haben sicherlich auch schon Psychologen bestätigt, dass diese Reibungsfläche, die 13-, 14-, 15-jährige Burschen einfach brauchen, dass das eine Mutter nie geben kann. Weil sie einfach von ihrem Wesen her, von ihrem Typus her ganz anders gebaut ist und es auch nicht geben kann. Man verlangt da etwas von Müttern, was sie nicht können.
Vielleicht lassen wir noch andere auch zu Wort kommen. Gut.
Also zur ganzen Runde möchte ich einmal sagen, etwas, was wenig gefallen ist. Mein Motto ist immer, das Leben ist schön. Das ist einmal ein Punkt. Ja? Das Leben ist schön. Natürlich in jeder Form und in jedem Alter. Es hat natürlich auch seine Schwierigkeiten. Eines möchte ich als Eltern und Großeltern oder Großvater schon sagen. Kinder sind eine Freude. Und zwar, die Kinder sind dort eine Freude, weil man dann vergleichen kann, da schau her, die Begabungen von dem oder von der sind eigentlich von dem Onkel, von der Tante, von der Mutter, die Mutter und, die Schwie- und der Schwiegervater, die Begabungen finden sich bei einigen Kindern wieder. Ich glaube, das ist auch etwas Schönes. Das ist ein Erlebnis, das, glaube ich, sehr vielen nicht gönnen möchte. Und das fällt natürlich weg, wenn, wie wir sagen, bei einer atypischen Familie, wenn man sowas überhaupt als Familie bezeichnen kann, Ehe ist das gar nicht in meinen Augen, ja, sage ich immer, es ist dort schön, wo man, es ist vielleicht auch ein Eigennutz, wenn man nach dem geht, die Gene kommen von dem, von dem, von dem, die und die Begabungen. Aber die Begabungen sind ausgeschüttet, und ich möchte sagen, es ist eine göttliche Gnade, dass es diese Begabungen wieder in der Fortsetzung gibt.
Kann ich dazu was sagen, Georg? Dieser Slogan, das Leben ist schön, den habe ich selbst mal als Slogan lange Zeit angewandt, als ich mit ein Lebenszentrum in Salzburg geleitet habe. Also das war für schwangere Mütter in Not, dass sie sich für zu dem Kind Ja sagen. Und da haben wir groß in den Schaufenstern plakatiert mit diesem Slogan, das Leben ist schön und schöne Bilder und so weiter. Und dann eines Tages war es so, dann gab es einen Anschlag auf dieses Lebenszentrum, und dann schrieb jemand auf dieses Fenster, wo ein großes Baby zu sehen war, mit dem Slogan, das Kind ist schön, das Leben ist scheiße. Also groß drauf gesprayt. Und damals habe ich nochmal viel verstanden, ich kriege es auch jetzt in der Psychiatrie oft genug mit, also weil auch viele Jüngere auf der Psychiatrie sind. Viele, gerade Jüngere, sind so verletzt, das Leben betreffend, warum auch immer, wie sie aufgewachsen sind und welche Brüche und welche Zerstörungen schon im familiären Kontext geschehen sind und, dass sie diesen Satz zunächst, das Leben ist schön, nicht mehr unterschreiben können. Das sagt ihnen nichts mehr. Und mehr noch, sie fühlen sich von diesem Satz gequält, das Leben ist schön, weil sie vielleicht aufgewachsen sind mit 15 Jahren schon so, wo sie das Leben eher wie eine Tortur empfinden. Und dann wäre es unsere Aufgabe nochmal, was können wir dazu beitragen, dass wir zumal jüngeren Menschen diesen Geschmack am Leben neu vermitteln können. Das ist zunächst mal etwas ganz Einfaches, die erste Herausforderung wäre, indem man ihnen zuhört, was sie erzählen, warum sie das Leben so furchtbar finden, wie sie es finden. Das wird uns vielleicht zunächst schocken, weil wir eine andere Haltung haben, aber dass man ihnen dann einfach mal zuhört und dann mit ihnen den nächsten Schritt weitergeht.
Elisabeth, du hast das Thema angeschnitten, künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft und so weiter. Nur was ich nicht gehört habe, und das muss mir große Sorgen bereitet, Das ist die Klontechnik. Ich glaube, das wird schlimm werden, irgendwann einmal.
Ja, ist natürlich eine Zukunft, die wir uns alle nicht wünschen. Aber da kann ich nicht sehr viel dazu sagen. Aber ich bin deiner Meinung, ja. Also da gibt es viele Dinge, die uns noch bevorstehen und es wird sicher noch schlimmer werden, sage ich jetzt einmal. Und es gibt zwar eine Ethikkommission, aber da sind ja die Entscheidungen auch oft nicht ganz eindeutig, meiner Ansicht nach. Obwohl, also aus verschiedenen oder vielen Richtungen, auch aus der Theologie und aus der Medizin, aus der Genetik, aus der Humanforschung, Experten sitzen, die dann über Dinge entscheiden, über die sie vielleicht gar nicht entscheiden sollten. Also ich glaube, dass man damit weit über alle Grenzen geht und die Frage ist, wie man sich dagegen wehren kann. Ich wollte jetzt zur Familie noch was sagen, aber der Philipp ist jetzt gerade schon gegangen. Ah, okay. Na, dann warte ich damit vielleicht, bis er wieder kommt.
Gibt es noch jemanden, der gerne sich zu Wort melden? Bitte.
Ich bin mit der Frau Benz einer Meinung, dass das Zuhause-Sein bei den Kindern sehr wichtig und sehr schön ist. Ich war auch 18 Jahre zu Hause. Nur, man hat keinen Dank vom Staat. Man wird nicht geachtet, wenn man zu Hause ist. Wenn ich zum Beispiel als Wäscherin gearbeitet hätte, als Kindergärtnerin, als Putzfrau, hätte ich mein Renommee, sagen wir so. Als Hausfrau ist man nichts. Trotzdem, ich habe wesentlich weniger Rente, als wenn ich die ganze Zeit gearbeitet hätte. Trotzdem möchte ich die Jahre nicht missen, nur der Staat müsste auch für Mütter, die zu Hause sind, und es sind sehr viele, die gerne bei den Kindern bleiben würden, aber nicht können, weil es einfach nicht leistbar ist. Und da müsste der Staat wenigstens eine Grundversorgung oder einen Rentenanspruch oder irgendeiner Weise auch diese Frauen abstützen und unterstützen.
Möchte jemand vom Podium etwas dazu sagen?
Ich wollte jetzt nur, nachdem der Philipp jetzt wieder da ist, ich wollte nur zur Familie eigentlich was wertfrei sagen. Eigentlich ist es biologisch ganz klar, dass Vater, Mutter, Kind eine Familie sind, weil, also rein aus biologischer Sicht, nur Vater und Mutter quasi ein Kind empfangen können und nicht Mutter, Mutter und Vater, Vater. Also jetzt ist ganz wertfrei zur Familie.
Zuerst wollte ich mal sagen, Sabine, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dein Statement über die Miriam. Danke. Ich glaube, das war für alle einfach mitreißend, also mitfühlend. Und dann hat es mich ein bisschen gewundert und hat man es eigentlich so erwartet fast, dass diese Runde schon sehr uniform wird, wie es in unserer Gefahr oft so oft der Fall ist. Und ich bin froh, dass der Philipp da ein bisschen Gegenwind hineingebracht hat. Ich selbst, das wissen auch die meisten, ich bin schon ein paar Jahre in Pension, bin jetzt im 60. Lebensjahr und habe das Glück gehabt, früher gehen zu können. Das ist sicher nicht Wunsch der Wirtschaft, aber ich, also quasi für mich selber als Rechtfertigung, habe ich ja sehr viele andere Dinge, die ich jetzt präferiere und ich muss sagen, ich habe keine Minute mehr Zeit als im Berufsleben, überhaupt nicht. Und die Herausforderungen sind mindestens genauso stark. Und ich glaube, das hält mich schon in Schwung und ich finde es sehr positiv auch. Und ich glaube, das ist vielleicht noch in der Öffentlichkeit zu wenig in Richtung Alter bewusst gemacht, dass du ja Sinn machen sollst, auch im Alter. Und dass man das schon relativ früh anfangen muss, seine Interessen auszuloten, wo zieht es mich hin und was will ich präferieren im Alter. Und ich glaube, da, ich sehe das bei vielen anderen Kollegen, die also auch früher in Pension gehen wollten, gehen mussten, dass die dann sehr oft ins Leere greifen und Die Kurve geht steil nach unten. Danke.
Vielleicht, wenn ich da kurz was dazu sagen darf. Ich habe nicht gemeint, es ist unbedingt notwendig, dass jemand weiterarbeitet, aber ich finde, es ist gut, wenn er es kann, weil das Tollste, was man ja sozusagen für sein Berufsleben haben kann, ist, dass einem das, was man macht, Spaß macht. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, es weiterzumachen, vielleicht in einem anderen zeitlichen Ausmaß, in einer anderen Funktion, dann ist ja das sehr förderlich und wie gesagt, man kann sich das auch bei den Unternehmern entsprechend wünschen. Wie gesagt, es ist halt erforderlich, dass man halt die Rolle etwas wechselt. Nicht? Also das ist das eine. Und ich meine, ich kenne natürlich jetzt Ihre privaten Lebensumstände nicht und ich weiß auch jetzt nicht, wofür Sie sich engagieren oder was Sie so machen. Aber Sie sehen eh nicht, Sie sind sehr viel unterwegs und haben auch so eine erfüllte Tätigkeit und halten sich so fit. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man etwas hat, da bin ich völlig Ihrer Meinung.
In Deutschland gibt es mittlerweile Überlegungen, das Pensionsalter auf 73 zu erhöhen. Allen Ernstes.
Ich möchte dazu zum Alter auch etwas sagen. Ich bin im Alter einmal in meiner letzten Berufsphase zwar zweimal arbeitslos geworden, habe aber jedes Mal etwas gefunden. Und wie ich dann endlich in die Pension gegangen bin, war meine Befürchtung, es könnte passieren, ich hätte vielleicht etwas wenig zu tun. Ja? Und das hat mich dazu geführt, zu einer Tätigkeit, die mir eigentlich auch jetzt noch immer noch mehr als 10 Jahren danach Freude macht, und zwar ich halte in den Schulen Zivilschutzunterricht. Das sind nur ein paar Stunden und das Schöne ist, dass irgendwann einmal kommt das natürlich, dass die Schüler mich fragen, wie alt sind sie eigentlich, denn in den Schulen bin ich ein Methuselix. Und da fragen sie mich oft, wenn es um Katastrophen geht, wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg? Und da muss ich mich oft selber einfangen, weil ich habe den ja als Kleinkind dieses Ende, diesen Zusammenbruch, den Schrecken und das Ganze erlebt. Und kann Ihnen natürlich einige Dinge schlagwortartig sagen. Und das ist das, was Sie sagen, aus der Lebenserfahrung etwas erzählen. Und da kann ich sage Ihnen immer, man kann aus dieser, das ist meine positive Einstellung, man kann auch wenn man in der Scheißgasse sitzt, wieder herauskommen. Ja? Und das muss man. Und das soll ein jeder tun. Und zwar soll er jeder in jeder Situation, nämlich immer, das sage ich Ihnen auch immer, das Richtige tun und das Richtige richtig tun. Und dazu setze ich in der Schule zur Ausbildung. Bitte.
Also mich hast natürlich du am meisten berührt, Sabine, mit deinem Vortrag, weil ich finde, dass ihr jetzt so als Familie, du und der Clemens, so wie bei uns seid, in der Pfarre, als glückliche Familie, als fröhliche Familie, finde ich ganz toll, dass ihr diese Aufgabe, die ihr bekommen habt, zum lieben Gott so gut meistert und so ein tolles Vorbild seid. Das ist ganz toll, weil ich es natürlich auch auf uns beziehe, weil ich habe praktisch schon länger gebraucht. Ich habe, wie die Astrid auf die Welt gekommen ist, sicher 2 Jahre gehadert. Warum und wieso wir und warum? Ich bin ja immer in die Kirche gegangen und wieso? Ich habe, danke, eine ganz super religiöse Erziehung bekommen. Und das war natürlich ganz einfach für mich und ich war der Meinung, okay, ich gehe brav in die Kirche, mir kann nichts passieren. Und dann kam die Astrid und da habe ich ordentlich lang natürlich, warum mir? Und da war ich dann im Moment auch nicht sehr gläubig und das hat auch lang gebraucht. Und deswegen wollte ich jetzt von dir wissen, wie war das eigentlich bei dir? Hast du da dann kurz mit dem lieben Gott gehadert, warum ich? Oder hast du da nicht so lang gebraucht wie ich?
Also von der Zeit her kann ich sagen, es waren 3 Jahre bei mir. Gehadert in dem Sinn habe ich jetzt nicht. Ich habe immer gesagt, lieber Gott, ich habe dich lieb. Ja. Ich habe es nicht unfair gefunden. So ähnlich wie du auch gesagt hast, brav in die Kirche und sind fromm und habe eigentlich nichts angestellt. Und dann gibt es uneheliche Kinder oder unmögliche Typen, die kriegen die gesundesten Kinder. Und das. Mit dem hadere ich aber heute noch ein bisschen. Ja. Also, Wie war das bei mir? Ich möchte jetzt ganz kurz noch zwei Episoden erzählen. Wir haben die Miriam gehabt, sie war 3 Jahre alt und wir waren in Medjugorje. Und dort steht, genauso so wie hier, diese Bilder stehen, steht ein Bild von der kleinen heiligen Therese von Lisieux und die habe ich eigentlich sehr gern. Und ich war in Medjugorje sehr verzweifelt, habe viel geweint auch dort. Und eine Freundin kommt zu mir und sagt, es ist bald vorbei. Und ich habe mir gedacht, was hat sie? Was meint sie? Dass Miriam stirbt? Oder? Sie hat einfach gesagt, es ist bald vorbei. Und ich schaue das Bild von der kleinen heiligen Therese an und kriege wahnsinnige Herzrasen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Und wir kommen nach Hause. Mein Mann und ich waren bei einer genetischen Beratung im Wilhelminenspital angemeldet. Das hat aber nichts gebraucht. Und wir gehen aus dem Pavillon raus und gehen eben die Straße wieder hinunter Richtung Ausgang. Und ich sage zu meinem Mann, du, ich glaube, es ist eh schon spät. Ja. Und habe dann gemerkt, dass ich eben wieder ein Baby erwarte. Das ist eben die Theresa. Ja, deswegen Theresa. Das war das eine. Das andere, was ich sagen will, natürlich, die Wunden eines behinderten Kindes sind schon sehr, sehr groß. Und meine Heilung ist aber in Lourdes passiert. Ja. Da war die Theresa dann ein Baby, dreiviertel Jahr war sie alt, genau. Und wir sind nach Lourdes gekommen und dort gibt es eben diese Bassins, wo man hineinsteigt. Und diese Schwester dort hat gesagt, sagen Sie nicht, lieben Gott, was Sie will. Na, das Kind soll gesund werden, ist eh logisch. Ne? Gut, und ich habe natürlich beobachtet, immer das Kind, rennt sie jetzt. Ne? Sie rennt natürlich nicht, ne? Ist eh logisch. Ne? Ich meine, es war halt nicht. Ne? Und dann sind wir am Abend zu diesen Prozessionen gegangen. Ich kannte das nicht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was da kommt in Lourdes. Aber die waren halt plötzlich da. Und da sind hunderte Kranke an mir vorbeigezogen. Wirklich die ärgsten Krankheiten, wo ich mir gedacht habe, ich bin mit der Miriam da gestanden, neben mir die Theresa. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin nicht allein. Und dieses, wenn man so ein krankes Kind hat, ja, nämlich noch so ein schwer krankes Kind hat, dann glaubt man, man ist der Nagel der Welt, ja. Und in Lourdes habe ich wirklich gelernt, komplett Ja sagen zu Miriam. Also das war eigentlich meine Heilung. Und unlängst habe ich gelesen in einem Buch, ihr kennt sicherlich diesen Behinderten, Nick Jukic oder so irgendwie heißt der keine Arme und keine Beine hat. Und der aber sein Leben ganz toll meistert, ja. Und habe ich das Buch einfach aufgeschlagen, das war jetzt zu Pfingsten, aufgeschlagen und gesagt, wenn kein Wunder passiert, dann bist du selber eines. Und da dachte ich, wow, ganz, ganz super, ja. So war es aber bei mir halt.
Da vielleicht eine Wortmeldung selber auch beisteuern als Pfarrer. Mir ist das wirklich, wird das immer stärker bewusst, dass für eine Pfarrgemeinde Christen wie die Astrid, die Miriam, der Heidi, wer ihn kennt, ja, eine unglaubliche Bereicherung sind. Ja. Also man braucht nur ein bisschen die Augen aufmachen und merkt das sofort, dass hier etwas dazu kommt zu unserer Gemeinschaft, was alles andere als eine Last ist oder sonst etwas, sondern uns sehr viel beibringt und uns oft anführt. Also ich brauche dir nicht zu erklären, was die Astrid apostolisch bewirkt oft, ja, alle mitzieht und so weiter. Eine Freude, ein positives Denken. Und ich muss jetzt gestehen, zum Beispiel, wir haben inzwischen schon 2 Reisen mit der Miriam gemacht und beim ersten Mal sind wir nach Portugal geflogen und es war die Idee, dass die Miriam mitkommt. Und ich sagte, ja, geht sicher, aber ich habe mir eigentlich nichts davon erwartet. Ich sagte, das werden wir schon hinkriegen sozusagen. Ich traue mich zu sagen, dass die Anwesenheit von der Miriam, du wirst das bestätigen, nehme ich an, dieser ganzen Reise eine ganz besondere Qualität gegeben hat. Da sind unglaublich schöne Dinge passiert. Erstens raunzt da mal niemand mehr. Und zweitens wird plötzlich das Beste aus den Menschen rausgeholt. Und am Ende einfach dann der Reiseleiter, der sagt, er will kein Trinkgeld haben, er will das hergeben, damit die Mimi wieder mitfahren kann auf die nächste Reise und so weiter. Also unglaublich schöne Dinge. Ja? Und das sind aber eben nicht Dinge, die man erträgt oder halt schultert, sondern wo etwas Positives eingebracht wird. Und ich glaube, das müssen wir einfach wieder auch neu entdecken. Das betrifft eine Pfarre. Ihr werdet das als Familien bestätigen können, das betrifft Freundeskreise, alles das. Der Manfred Lütz, der manchen bekannt sein wird, hat einen Verein gegründet, wo er das wirklich auch aufarbeitet, wo wie viel Positives eingebracht wird in Gesellschaft durch Menschen mit Behinderung. Und er beschreibt dann, wie er dann einen Burschen mit Down-Syndrom in eine Gruppe von Depressiven hineinsetzt. Und der macht dort immer kürzester Zeit beste Stimmung. Ja? Also das müsste man sehen. Ja? Ich glaube, das ist ganz gut. Bitte, noch eine Wortmeldung.
Ja, also Sabine, ich möchte dir herzlichst danken. Ich kenne dich jetzt schon sehr, sehr lange und ich möchte einfach auch von mir erzählen. Ich bin seit 1973 im Gehörloseninstitut und unsere Kinder werden immer mehr schwerst und mehrfachst behindert. Wir haben unter anderem auch das einzige gehörlose Schmetterlingskind, das ich fast 12 Jahre betreuen durfte. Und ich kann euch nur sagen, dieses Mädel ist ein Wahnsinn gewesen, weil sie leider nicht mehr bei uns sein kann, weil sie 21 wird. Trotz schlimmster Schmerzen habe ich die nie böse, zornig, wütend, immer mit einem Lächeln im Gesicht erlebt, ansteckend. Und ich muss sagen, also die Arbeit mit Behinderten, die ist manchmal wahnsinnig schwierig, vor allem die letzten Jahre, wo ich einfach also 55 Stunden arbeite und kaum mehr eine Nacht schlafen kann, weil einfach die Kinder, wir haben sehr viele Kinder jetzt aus Milieus, wo die Eltern nicht mehr fähig sind, die Kinder zu betreuen und deswegen sind sie bei uns in der Schule, im Internat, weil die Eltern sie schon kleinweise den Eltern weggenommen werden und die natürlich auch absolut kein Vorbild, keine Erziehung haben. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich habe in dieser Zeit, in diesen 43 Jahren, die ich dort in der Schule bin, habe ich 3 Schwangerschaften auch erlebt, eigentlich 4, 3 Kinder bekommen. Und bei der ersten Schwangerschaft, diese Angst, die ich hatte, diese Wahnsinnsangst, die war unbeschreiblich, noch dazu eine schwere Geburt und dann beim ersten Augenblick, wie ich mich dann getraut habe, mein Kind anzuschauen, das ganz blau war, weil es ja gesteckt ist, habe mir gedacht, hallo, lieber Gott, solange ich und er jetzt die Augen offen hat, wird die Angst da sein, weil es kann ja morgen auch was passieren, nur weil heute Geburt gut gegangen ist, vergiss die Angst. Und damit habe ich die Angst vergessen. Und wie ich dann eine Altgebärende war beim Florian und mir man gesagt hat, da muss ich eine Fruchtwasseruntersuchung machen, weil ich bin eine Altgebärende und ich habe gewusst, wie schädlich auch eine Fruchtwasseruntersuchung ist. Sag ich, habe ich den Arzt gesagt, was mache ich dann mit dem Resultat? Glauben Sie, wenn der liebe Gott mir als Lebensthema vorhat, ein behindertes Kind, kann ich dem ausweichen? Nein. Ich habe 2 gesunde Kinder und ich kann jetzt nicht heimgehen und sie umbringen, weil vielleicht sie übermorgen einen Autounfall haben oder vom Auto zusammengeführt werden und dann im Rollstuhl sitzen. Und ich habe erlebt, wie mein Sohn über die Straße gerannt ist und übers Auto drüber gekugelt ist. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber die Chance können wir nicht, indem wir jetzt einfach auch behinderte Kinder abtreiben. Und das habe ich einfach so ganz stark an mir selber erlebt. Und ich habe gesagt, nein, ich mache die Untersuchung nicht. Ja, und so könnte ich noch einiges erzählen. Was ich einfach noch sagen möchte, ist ganz, ganz stark die Situation der alten Menschen, die ich, wie ich die Ausbildung zur Validationsanwenderin gemacht habe und Praktikum im Senecura machen durfte und dann einfach nicht mehr aufhören konnte, weil ich dieser Frau eigentlich in die Augen versprochen habe, solange du sie jetzt offen hast, die Augen, werde ich kommen. Und das war ein unausgesprochenes Versprechen und das habe ich gehalten und inzwischen habe ich eine neue Frau oben im Senecura, aber ich habe den Eindruck, so wie unsere Gesellschaft mit den alten Menschen umgeht, tut mir das vom Herzen weh. Diese Menschen, die oben diese Menschen betreuen, leisten Wahnsinnsarbeit, kriegen dafür Wahnsinnsstunden, kriegen dafür kaum was bezahlt. Es gibt Berufe, wo ich einfach hergehe und zum Beispiel, oder auch wir im Behindertenbereich, wenn zum Beispiel meine Mutter zu mir sagt, na bitte, was machst denn du? Schau dir deinen Bruder an, was der leistet, was der aufgebaut hat. Das kann ich in meinem Behindertenbereich nie schaffen. Aber das wird mir gezeigt. Ja, und das ist einfach traurig. Und das erlebe ich einfach auch im Senecura-Heim, wo, oder in Heimen, Entschuldigung, dass ich jetzt einen Namen genannt habe, wo einfach die Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Oder die Arbeit, wo eine Frau zu Hause bleibt, weil sie es möchte, verzichtet auf das Geld, obwohl ein Kindergartenplatz dem Staat ja wahnsinnig viel Geld kostet, bekommt sie das Geld jetzt nicht. Nein, sie wird gestraft. Sie bekommt keine Pension, sie bekommt, wenn sie ein Pech hat und der Mann sich dann scheiden lässt mit 55 und sich eine neue sucht, eine junge, steht sie da, hat nicht einmal eine Witwe, hat eine Witwenpension oder eine, ich weiß es nicht, sie steht völlig alleine gelassen da. Und wird, also es tut mir wahnsinnig leid, dass die Politikerin nicht da ist. Es ist die fünf Männer. Ihr wart alle miteinander ganz, ganz großartig, aber ich hätte sehr, sehr viele Fragen an die Politik gehabt. Ja. Tut mir leid, dass ich so lang und ausführe.
Mir tut es auch sehr leid, dass die Dr. Kugler nicht da ist, aber ich glaube, sie hätte Ihnen gute Antworten gegeben und vielleicht, nein, aber nämlich auch Ihnen Antworten, die Sie vielleicht gefreut hätten, weil sie in diese Richtung arbeiten will. Vielleicht kommt sie wieder mal. Also vielleicht schaffen wir es einmal. Sie hat mir gesagt, sie wird sich freuen, wenn sie kommen könnte. Möchte ich vom Podium dazu Stellung nehmen oder dann darf ich noch eine nächste Wortmeldung?
Also ich denke mir, dass die Österreicher und auch die Europäer und besonders die Christen in Europa und in Österreich noch viel zu sehr schlafen. Sie sind sehr gutgläubig und naiv und erkennen vielfach nicht, dass ein riesiger Kampf im Gange ist. Das, was wir heute haben, was sich in der Gesellschaft abspielt, die Ideologien, die herrschen, die sind ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das wurde schon langer Hand vorbereitet. Wie der Rektor Müller schon gesagt hat, die Umdeutung der Sprache ist nur ein Beispiel. Es sind in der Gesellschaft zerstörerische Kräfte am Werk, ja, die darauf hinarbeiten, dass die Familie zerstört wird. Das sind Ideologien, die haben zum Ziel, dass die Familie zerstört wird. Das steht in deren Programm drinnen. Das sind Ideologien, die wollen die Kinder den Eltern entfremden. Und das sehen viele Leute, Menschen heutzutage nicht. Sie glauben, ja, das, was sozusagen vom Ministerium im Bildungsplan steht oder Erziehungsarbeit, das wird schon eben gut sein, das muss ja gut sein. Aber wir sehen nicht, aus welcher Ecke das kommt. Und es ist, dieser Ausdruck ist in letzter Zeit auch öfter gefallen, es ist eine Gehirnwäsche im Gang. In der Gesellschaft, die Gesellschaft soll Gehirn gewaschen werden. Und auch unsere Schüler und Kinder sollen Gehirn gewaschen werden und werden es bereits, sodass sie vieles nicht mehr verstehen, was für uns selbstverständlich ist. Und wir werden in 20 Jahren erleben, dass die jetzt aufwachsende Generation mit dem, was wir für jetzt normal halten, überhaupt nichts mehr anfangen kann, weil die schon gehirngewaschen sind. Und das sind Vertreter in der Politik, aber die Politiker sind oft nur mehr Marionetten. Es sind viel hintergründigere Entscheidungsträger und Strategen, die das planen. Und zwar nicht nur für ein Land oder so, sondern global. Das kann man natürlich sagen, das ist eine Verschwörungstheorie und das ist ein Pessimist, der das sagt. Aber ich glaube, dass wir in vielen Bereichen wahrscheinlich schon verloren haben, den Kampf. Und dass erst wieder nach einer wirklichen Untergangsphase ein neuer Aufbau stattfinden kann. Und leider Die Kirche ist eine besonders schläfrige Instanz heutzutage. Also wenn ich mir anhöre, was die Bischöfe sagen, oder besser gesagt nicht sagen, wozu sie überall schweigen und so tun, als wären das alles neutrale Standpunkte, die man so oder so sehen kann, dann muss ich sagen, fällt mir schwer, da irgendwo positiv zu sein. Ich bin aus meiner Sicht Realist und ich glaube, wir sind noch viel zu naiv und viel zu gutgläubig und wir haben noch vielfach nicht durchschaut, was gerade in Österreich eben langfristig geplant ist. Das ist meine Befürchtung. Wir müssen noch viel stärker aufwachen, aber es wird wahrscheinlich erst durch die realen Veränderungen kommen und nicht dadurch, dass man sozusagen den Leuten irgendwelche Szenarien umwirft und sagt, so wird es sein oder so könnte es kommen. Wie man schon gesehen hat, lernt man aus der Geschichte nichts. Es gibt so viele Leute, die heute lautstark 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis protestieren und sagen, was waren das doch für böse Menschen? Und sie schauen stillschweigend zu, wie heutzutage dieselbe Ideologie in anderem Gewand daherkommt und sagen nichts dagegen. Und dazu gehören auch Vertreter der Kirche.
Vielleicht darf ich kurz etwas dazu sagen. Ich teile deine Sorge, auch deine Einschätzung, muss ich sagen. Was ich nur finde, ich glaube, was diese Woche des Lebens betrifft, dieser Ansatz, ich glaube, dass der wegweisend ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Heilige Vater die Kirche führen will. In Wirklichkeit bin ich auch anderer Meinung als der Philipp, dass es eine Wirklichkeit gibt, die wir nicht verändern können, was Familie betrifft, was das Leben betrifft und so weiter, weil sie Gott gegeben ist. Da kann man dran biegen und so weiter in der Gesellschaft. Und das ist eine Gefahr, das sehe ich auch so. Nur glaube ich, wenn man etwas Positives bewirken will, muss man das Schöne fördern. Ich glaube, dass das ein Fehler ist, den vielleicht auch die Kirche auch gemacht hat, dass man immer versucht, zuerst einmal gegen das Schlechte zu kämpfen, was sicher oft notwendig ist, wenn Gefahr im Verzug ist sozusagen, aber ich finde es den Ansatz einfach sehr schön, dass man sagt, wie schön ist das Leben? Wie viel bringt uns, wenn das Leben gefördert wird? Wie großartig ist eine funktionierende Familie? Und das stimmt schon, man darf nicht blauäugig sein und sagen, alle Familien sind immer wunderbar und es gibt eh keine Probleme. Aber es ist wichtig, das Ideal vor Augen zu stellen und danach zu streben und nicht immer zu sagen, es geht eh nicht und beschäftigen wir uns mit dem Scheitern. Und ich glaube, dass das etwas Grundsätzliches ist, was wir als Christen können sollten, dass wir uns nach dem Vollkommenen ausstrecken und danach streben.
Dazu muss ich doch was sagen. Ich stimme dir komplett zu, dass wir die Schönheit des Lebens zu verkünden haben. Das ist der erste Auftrag. Aber du weißt, also ich bin jetzt vom Kardinal seit mehreren Jahren unter anderem 50% freigestellt, um den Lebensschutz in Österreich zu fördern, österreichweit. Und in dem Thema kenne ich mich wirklich aus. Also jetzt nicht, um mich zu rühmen, sondern weil ich mich seit Jahren damit beschäftige, auch auf internationaler Ebene. Wir kommen nicht zur Schönheit des Lebens, wenn wir nicht zunächst mal eine ehrliche Diagnose stellen. Und die ehrliche Diagnose, das ist wirklich eine Katastrophe. Also wenn wir wissen an so einem Tag wie heute, und das muss einfach benannt werden, und dafür ist mir die Woche des Lebens oft zu soft, weil sie das alles unter den Teppich kehrt und nicht formuliert, wenn wir wissen, dass in einem Land wie Österreich, und das ist doch ein Wohlfahrtsstaat, jedes Jahr, die Schätzungen gehen, zwischen 30.000 bis 80.000 Kinder getötet werden durch Abtreibung, dann ist das eine Katastrophe und das seit 40 Jahren. Das heißt, an einem Tag wie heute, an diesem ganz normalen Mittwoch, wird in Österreich eine Schulklasse ausgelöscht. Das permanent, sonntags inklusive. Und wenn Sie wissen, weltweit, und das sind offizielle Daten, die gebe ich jetzt Ihnen nicht heraus, um Sie zu schocken, sondern es sind offizielle Daten von der Weltgesundheitsorganisation und vom Guttmacher-Institut und so weiter. Wenn Sie wissen, an jedem Tag wird weltweit durch Abtreibung eine Stadt wie Salzburg in der Größenordnung ausgelöscht, dann wissen Sie, wo wir sind. Und dann versteht man besser, und Mutter Teresa, das ist wirklich eine Jahrtausendheilige, wie Leo Marsburg immer sagt, der sie 7 Jahre lang begleitet hat. Die Mutter Teresa, der kann man ja nicht unterstellen, dass sie die Menschen nicht geliebt hat. Sie hat sie tatsächlich geliebt. Aber sie hatte den Mut, bei der Verleihung des Friedensnobelpreises vor den versammelten Honoratioren zu sagen und vor der gesamten Weltöffentlichkeit, weil es wurde ja übertragen, der wirkliche Zerstörer des Friedens ist die Abtreibung. Und um auf Sie zurückzukommen, das habe ich eben vergessen zu sagen, warum vielen dieser Slogan, das Leben ist schön, wirklich gar nichts mehr sagt. Das habe ich irgendwann erst vor ein paar Jahren verstanden durch Forschungsergebnisse eines kanadischen Ehepaars. Ich kenne die Ärztin, also sie ist selbst Ärztin und ihr Mann ist Kinderpsychiater. Der hatte einfach mehrere, das kam zufällig, er hat das gar nicht ausgesucht, er hat mehrere Jugendliche in Gefängnissen psychiatrisch betreut. Und es stellte sich heraus, alle hatten ein bestimmtes Muster. Sie kamen aus Familien, in denen eine Abtreibung oder mehrere Abtreibungen stattgefunden hatten. Wir müssen uns das vorstellen, ein Kind wächst auf in einer Familie, wo eine Abtreibung stattgefunden hat. Das ist eine Urkatastrophe für dieses Kind. Wo soll dieses Kind zunächst mal Vertrauen herbekommen? Es weiß, wenn es hinter dieses Geheimnis kommt, es weiß, ein Geschwister von mir oder mehrere haben nicht überlebt, ich habe überlebt. Also gibt es jetzt bestimmte Kriterien fürs Überleben? Muss ich immer das Wunschkind sein, damit ich am Leben bleiben kann? Oder wie lautet das? Verstehst du, Georg, wie soll ich diesem Kind dieses Vertrauen in das Leben beibringen, wenn dieses Grundvertrauen prinzipiell erschüttert ist durch eine familiäre Konstellation? Wir haben, und das ist eine Diagnose, die müsst Und diese Tatsache, wie Jugendliche heute aufwachsen, nämlich jeder zweite, dritte Jugendliche wächst heute in einer Familie auf, wo eine Abtreibung stattgefunden hat oder mehrere Abtreibungen, dann wissen wir, welch eine Lawine da auf uns zukommt. Wir haben darauf reagiert, also wir haben ein Team gegründet, seit mehreren Jahren bieten wir an Heilungsseminare für Frauen und Männer nach Abtreibung, weil man kann nicht einfach zuschauen und sagen, ja, das ist die Katastrophe. Und da habe ich über diese Seminare nochmal besser verstanden, das ist ein internationales Programm. Ich kenne diese Gründerin, eine Amerikanerin, eine klinische Psychologin. Über diese Heilungsseminare habe ich noch mal besser verstanden, was wir alles theologisch verkünden, jeden Sonntag und jeden Tag. Diese Frauen und Männer, die sich einer solchen Einkehr stellen, mit all ihren wirklichen Verwundungen, und da wird geweint ohne Ende, das beginnt freitags nachmittags, also mit Karfreitag gleichsam, und geht sonntags in die Auferstehung. Und sonntags kommen andere Menschen aus dieser Einkehr heraus. Denen brauche ich nichts mehr zu erzählen, was Auferstehung ist. Die wissen das schließlich und die verkünden das weiter. Also ich würde immer sagen, wir müssen heute endlich jeder an seiner Stelle, und ich bin sicher, jeder, wenn er mal gut aufmerksam ist, wird jemanden kennen, der in dieser Katastrophe drinnen ist, einer geschehenen Abtreibung. Dass er ihm Hilfe anbietet. Dass er sagt, es gibt eine Stelle oder setz dich einem wirklichen Heilungsprogramm auf. Es gibt Heilung. Und ich finde es eine, wenn wir in kirchlichen Zusammenhängen denken, eine tatsächliche Katastrophe. Fragen Sie sich mal, wie oft hören Sie von der Kanzel überhaupt, dass über das Thema Abtreibung gepredigt wird? Ich meine jetzt nicht mit dem Zeigefinger, das ist ja alles Schmarren, sondern dass die Kirche zu verstehen gibt, wir haben die Heilung für die Wunden einer Abtreibung. In jedem, ich habe oft über, oder doch einige Male über Abtreibung gepredigt, also als ich noch in normalen Pfarren tätig war. Ich habe da nie losgelegt, jetzt Bomb mit der Axt und so weiter, sondern ich habe gesagt, es gibt Heilungen und habe da aus meinem Erfahrungskontext heraus erzählt. Dann hören alle zu, weil jeder will geheilt werden. Nur die Kirche muss endlich, und das in einem großen Maßstab, Heilung anbieten. Sie hat ja das ganze Heilungsprogramm, sie hat die Sakramente, sie hat die Beichte und, und. Nur ich merke auch, es genügt nicht, zu einer Frau oder einem Mann zu sagen, gut, komm in die Beichte und die Absolution. Das genügt natürlich, aber wenn diese Person nicht auch eine tatsächliche tiefe innere Heilung vollzieht, dann werden sie es erleben als Priester, dass eine Frau zum Beispiel 10-mal bei der nächsten Beichte schon wieder ihre Abtreibung beichtet, weil sie nicht wirklich glauben kann, dass Gott ihr vergeben hat. Weil diese tiefe innere Heilung nicht stattgefunden hat. Und darum bitte ich Sie, jetzt nicht als Werbung in eigenen Anliegen, sondern es geht ja um die Menschen. Also wenn Sie jemanden kennen, geben Sie einfach diese Hinweise weiter. Es gibt die Möglichkeit von Heilungsprogrammen. Nehmen Sie daran teil oder sprechen Sie mit Priestern, die sich in diesem Thema auskennen, damit Sie nicht in diesem Elend untergehen, sondern dass Sie wissen, es gibt Heilung nach Abtreibung. Ich gebe mal hier diesen Flyer rum, oder ich habe auch mehrere dabei. Das hat Rachels Weinberg. Es gibt Homepage und so weiter. Da können Sie sich informieren. Danke.
Vielen Dank dafür. Ich bin nicht anderer Meinung. Nämlich genau das ist es, was glaube ich gemeint ist. Du hast ja auch etwas unglaublich Schönes, Positives jetzt gesagt, dass die Kirche da ist, um zu heilen. Ja. Ja, also, und ich glaube, darauf werden wir uns alle einigen können. Ja.
Nur man will gleichsam ein schönes, sagen wir mal, eine schöne Woche des Lebens, ohne eine Diagnose zu stellen. Und zur Diagnose gehört, wenn zu mir ein Krebspatient kommt, kann ich nicht sagen, Sie haben eine Verkühlung, das war's. Und Abtreibung ist ein Krebs und den muss ich einfach mal als Krebs benennen, weil derjenige, der es erlitten hat, weiß, woran er leidet. Dem muss ich gar nichts erzählen. Nur die Katastrophe ist, die Abtreiber stellen das so dar, es ist, und das ist kein Schmäh, so wird es dargestellt wie das Ziehen eines Weisheitszahns. Danach weiß die Frau es besser und auch der Mann und so weiter. Nur dann sind sie im Stich gelassen. Und wenn die Kirche nicht beginnt zu verkünden, wer soll denn überhaupt noch verkünden und ihnen Hilfe anbieten? Die säkulare Welt sagt gar nichts. Die sagt, es ist ein Recht und mittlerweile soll es ja sogar als Menschenrecht verankert werden in den Verfassungen.
Bitte, darf ich kurz?
Ich wollte noch was sagen. Mein größtes Glück und Dankbarkeit waren die Geburten meiner drei Kinder. Also es wird oft so hingestellt, drei Kinder, wie du schon gesagt hast, auch Sabine, das ist schon viel. Aber ich muss bis heute sagen, es war für mein Leben das größte Geschenk Gottes. Und dafür bin ich dankbar. Und als zweites wollte ich da dir die Antwort geben. Wir bringen die älteren Herrschaften in Heime. Und dafür bin ich noch größer dankbar, dass ich meine Mutter ist in meinen Armen, ist eingeschlafen, also verstorben in meinen Armen. Und da bin ich heute noch sehr glücklich darüber, dass ich ihr das ermöglicht habe. Und auch meinem Schwiegervater, dem habe ich auch das Heim erspart, was er nie wollte. Er konnte zwar nicht in meinen Armen einschlafen, aber er war bei uns und darüber bin ich auch glücklich. Und das sollte man der Jugend auch zeigen, dass man alte Menschen nicht ins Heim immer gibt. Es gibt andere Möglichkeiten und da muss man halt nicht so egoistisch sein und für die auch da sein.
Genau das Gegenteil lernt die Jugend. Meine Mutter rät und weint, sie hat drei Menschen gepflegt bis zum Sterben. Ihr ist es nicht gegönnt. Und ich glaube, deswegen kann sie auch nicht loslassen. Und wir stehen machtlos daneben und es sagt ja, eine Mutter kann 10 Kinder aufziehen, aber 10 Kinder können nicht eine Mutter betreuen.
Ich möchte, sicher ist es gut, wenn Eltern bei ihren Kindern sein können. Ich möchte nur von meiner Mutter erzählen, die hat bis 92 Jahre allein zu Hause gelebt. Wir waren natürlich bei ihr, soweit wir gekonnt haben. Sie hat einen dritten Schlaganfall bekommen und der Arzt hat gesagt, es geht nicht mehr zu Hause, sie muss in ein Heim. Und wir haben sie dann in der Sinekure untergebracht und ich möchte nur dazu sagen, sie hat dort 2 Jahre gelebt. Sie war sehr glücklich oben. Sie hat zum Glück 2 Nachbarinnen gehabt, die ähnlich wie sie waren. Sie hat endlich sich austauschen können. Sie hat die gleiche Generation gehabt, wo sie ihre ziemlich gleichen Erlebnisse austauschen haben können. Und ich möchte nur dazu sagen, wir waren täglich, also meine Schwester Nachmittag und ich Vormittag bei ihm, die Enkel sind so oft wie möglich gekommen, aber ich möchte was anderes sagen. Wir waren am Sonntag immer in der Cafeteria bei ich mit ihr herunten und wie es dann Zeit war zum Essen gehen, habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Und sie hat gesagt, nein, bitte, bitte, lasst mich hier, nehmt mich nicht mit nach Hause. das ein großes Lob an die Schwestern und auch an die zwei Damen, die sie betreut haben und die sie wirklich, sie wäre sicher früher gestorben, wenn sie allein geblieben wäre.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute wirklich den Bogen gespannt und ich nehme sehr viel Schönes, Positives mit, sehr viel, über das natürlich nachgedacht werden muss und wo man sich überlegen muss, wie man sich auch in der Gesellschaft einbringen kann. Mir tut es auch leid, dass gerade die Politik heute nicht vertreten war, weil ich glaube, das wird in der Politik ein, oder muss jetzt schon ein wichtiges Thema sein. Man kann die Politiker, die sich dafür einsetzen, noch mit der Lupe suchen. Aber vielleicht kann man die dann unterstützen und helfen, dass es mehr werden. Noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die am Podium diskutiert haben. Ich habe ein kleines Dankeschön mitgebracht. Zum Trost, Schokolade hilft immer. Vielen Dank. Salzburg passt auch in mehrfacher Hinsicht. Auch hier passt Salzburg sehr gut. Und das kann an die Kinder verteilt werden. Vielen herzlichen Dank. Ich muss noch einmal sagen, ich habe mir das ausgemalt, wie es sein könnte. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Und ich möchte zum Abschluss eine Frage stellen. Ich habe das aufgenommen. Wäre das allen recht, wenn ich das veröffentlichen würde auf unserer Homepage? Oder hat jemand Bedenken dagegen, auch von den Anwesenden, dass man die Aufnahme nachhören kann? Das ist die Frage. Also wir können das noch besprechen. Wenn jemand, muss er nicht jetzt sagen, wenn jemand nicht will, dass er irgendwie abhörbar ist, kann er mir das gerne sagen. Aber wenn, ich könnte mir vorstellen, dass es bereichernd ist, vielleicht jemand, der heute nicht kommen konnte, sich das anhören kann. Danke auf jeden Fall. Wir können gerne noch beisammen bleiben. Ich weiß nicht, ob es auch was zum Essen gibt, aber danke sehr.